Das ist Weinfach, der Podcast vom Oeverpickwein mit der Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Trauben, Tropfen und Tanninen.
Ja, und da sind wir für alle Weinliebhaber und alle die, die es bald werden natürlich. Wir philosophieren über Wein und natürlich verlosen wir auch Wein. Mehr dazu aber dann später. Unterstützt uns den Igor Hofer, Geschäftsführer von Mövenpick Wein zu Kloten. Ja, Wein, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die Herren, oder? Wein ist ja mit ganz viel Genuss und Freude verbunden. Gaston, und genau das hast du nämlich erlebt an eben so einem Degustationsabend bei Mövenpick Wein.
Genau so ist es. Ich habe mich mal angemeldet für so einen Degustationsabend. Bin dann mit meiner Frau hingegangen. Keine Ahnung, was mich eigentlich erwartet. Ich trinke sehr gerne Wein. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich mich auskenne mit Wein. Bei mir kommt noch dazu, meine Frau ist Französin, das heisst, man hat eigentlich nur französische Wein im Haus. Und dann haben wir gefunden, so, jetzt gehen wir mal schauen, wie das Profis machen. Ich habe mich dann angemeldet, bin da hingegangen. Und die erste Überraschung war, kein Wein, sondern das sind 19 so Dosen gewesen, wie man sie so kennt in einem Restaurant, weißt, wo der Parmesan drinnen ist, grosse Löcher oben. Und jetzt heisst es so, da ist ein Formular, schnüffeln und schreibt auf, was ihr schmeckt.
Kein Apro nicht als Einstieg.
Nein, der ist dann nachher gekommen. Der Apro ist in der Pause. Okay. Am Anfang hat es geheissen, Nase. Oder? Mhm. Gut, dann fährst du an schnüffeln. Dann gibt es die einfachen, so Oregano zum Beispiel, das war relativ easy gewesen. Lavendel, glaube ich, das war auch nicht so eine Hexerei gewesen.
Also, und wie muss man sich denn das vorstellen? Also, sind da 20 Leute hintereinander?
Nein, nicht hintereinander. Es hat einfach die 19 Dosen gehabt, 20 Leute um einen langen Tisch herum, und sind die Dosen umgegangen. Jeder hat daran geschnüffelt und hat dann aufgeschrieben, was er da schmeckt. Und ich bin also ziemlich auf die Welt gekommen. Also ich koche sehr gerne, also ich habe eigentlich das Gefühl, mit den Gewürzen kenne ich mich ein bisschen aus, gell? Also ein Lustiger war einfach die nassen Socken. Gesagt, das nasse Socken, aber die haben doch da nicht nasse Socken drin. Da.
Was meinst du? Also wie nasse Socken? Also so, und was hat das mit dem Wein zu tun?
Ja, eben, das habe ich mich auch gefragt. Kinder, nasse Socken, oder? Was meinst du, was ist das gewesen? Was könnte das gewesen sein?
Ich würde sagen, vielleicht eher so feuchte Pilze oder etwas, oder ja, Champignon, so in die Richtung.
Das ist schon ziemlich cool. Hefen war das, oder? Und die wahnsinnige Überraschung war, wenn du die Dosen aufmachst und reinschaust und Pfefferkörner siehst, oder den Safran siehst, oder die Lavendelblüte siehst, easy, oder? Aber wenn du nur schmecken darfst und das, was schmeckt, nicht anschauen, das ist eine wahnsinnige Erfahrung gewesen, oder? Ich sage euch das, probiert das mal aus. Wie schmeckt die Tomaten? Wir haben alle das Gefühl, wir wissen, wie Tomaten schmecken, oder?
Halt im Maul einfach, oder? Weil sie eben nicht mitschmecken mit der Nase, sondern halt im Maul hast.
Und ich finde, Tomaten, die du heute im Supermarkt kaufst, im Winter, das hat nichts mit Tomaten zu tun. Was wir schmecken, ist das Kraut. Aber eine richtige Tomate im Sommer, wenn du die aufschneidest, sie ist noch ein bisschen warm vielleicht, du hast ein bisschen Salz drauf, das schmeckt völlig anders, oder? Und das ist das Auge und die Nase. Wir haben bei vielem, dunkt es mich, ein bisschen den Zusammenhang verloren, oder? Wir haben das Gefühl, wir wissen, wie etwas schmeckt, aber das stimmt überhaupt nicht immer. Also für mich ist das eine geniale Erfahrung gewesen.
Und um was ist es denn dort gegangen? Also, dass man merkt, was es im Wein rein hat. Du hast jetzt eben vorher gesagt, Igor, eben wegen diesen Pilzen, also die nassen Socken nach Pilz. Heisst denn, dass er das im Wein rein hat? Oder es ist gut für zu einem Pilzgericht?
ja, sicher zu einem Pilzgericht. Also drin ist sicher nicht. Also das wäre schon hygienisch gewesen, wäre das nicht möglich. Es ist mehr, das sind meistens Wein, die, sage ich, auf einer gereiften Phase sind. Alte Bordeaux, wenn du jetzt gerade französische Wein ansprichst, ins Bordeaux gehen. Wenn du so einen 20-, 30-jährigen Bordeaux aufmachst, die haben natürlich eine gewisse reife Phase. Also es sind nicht mehr so die Young Boys Wein, die jetzt so schön fruchtig überkommen. Mhm. Die haben eben so gesagt, die sekundären, tertiären Aromen, die dann, ich sage so ein nasses Leder geht so in die Richtung, Champignon, Hefe. Hefe hat man dann wieder mehr eigentlich wieder die Champagne durch die zweite Gärung in der Flasche. Das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber ausschliesslich hat man das vor allem so bei gereiften Wein. Also bei jungen Wein, wenn ihr das mal vorfindet, vielleicht ist mal ein Winzer, sind Socken drin gelandet, das könnte sein, aber von dem gehen wir jetzt nicht aus. Und ich denke, wie man junge Wein, sollte das eigentlich nicht vorkommen. Mhm.
Mhm. Aber wie war denn das für dich, Gaston? Also eben, du hast die Sachen geschmeckt, all die verschiedenen Geschmäcker. Hast du dir noch mehr darunter vorstellen können? Oder war es eher so gewesen, dass der abgelöscht hat?
Abgelöscht hat es mir nicht, aber ich habe wirklich gestaunt, wie schlecht ich eigentlich war. Ich sage jetzt Test, Anführungsstrich, oder? Und nachher ist es natürlich weitergegangen, wir haben das also geschnüffelt, nachher sind die Weine gekommen, oder? Und dann haben wir, ist natürlich die Aufgabe gewesen, zuerst schaust du die Farbe an, nachher schmeckst du, und nachher versuchst du den Geschmack, also riechen und schmecken, oder? Wir sagen ja bei jedem schmecken auf Schweizerdeutsch. Und dann habe ich einfach die Aromen, die es hat sollen drin haben, nach diesen Beschreibungen, die habe ich im Fall nicht rausgeschmeckt, oder? Und das ist ein bisschen frustrierend, das muss ich ehrlich sagen. Wir kommen vielleicht nachher drauf, wenn man so eine professionelle Degustationsnotiz, glaube ich, sagt man dem, gell? Wenn genau. Profis beschreiben, wie ein Wein sein soll. Ich habe das einfach beim besten Willen nicht mehr rausgeschmeckt. Es gibt dann später, ein Wein ist gekommen, ein Amerikaner, so ein Here I Am, also wirklich so ganz Peng, oder? Ist dann da und dann merkst du Vanille, du merkst Holz, du merkst Beere, sehr knallig. Das war relativ einfach gewesen. Aber sind italienische Weine, sind französische, die wir probiert haben. Ich habe irgendwie schier nichts rausgeschmeckt mehr. Jetzt haben wir es daheim probiert, wir trinken eben öppe mal Wein. Und statt, dass wir jetzt einfach die Flaschen aufmachen, eingüssen, essen und trinken, kommt meine Frau und sagt, arrête, jetzt müssen wir es zuerst mal ein bisschen, was schmeckst du? Das ist einfach noch schwierig.
Definitiv. Also es braucht auch viel Übung für das. Also es ist ja nicht so, dass man es von heute auf morgen lernen tut. Ich sage, wir haben heute, wenn man auf dieser Welt lebt, haben wir so viel Reiz und einen Reizüberfluss, dass man eigentlich gar nicht wesentlich die Geschmäcker aufnehmen tun. Und auch bei uns. Also wir haben täglich immer die Gläschen eigentlich probiert, gemacht. Jeden Tag ein anderes Gläschen. Und so tust du eigentlich die Nase trainieren. Und vieles ist eigentlich, ich sage jetzt mal, auch mit Kindheitserinnerungen verbunden. Also, viele Geschmäcker nehmen wir in unserer Kindheit auf. Zum Beispiel früher, wir sind immer in Tessin Maroni sammeln. Und mein Vater hat da für sein Geschäft immer dann Wärmesel gemacht. Also, besser gesagt, wir haben Maroni müssen schälen als Kinderarbeit. Und, es gibt so Videos, die haben dann für mich, also, ich sage dann, die haben so einen Wärmesellgeschmack in der Nase. Also, so das, wenn sie so leicht barig ausgebaut sind, so ein bisschen cremig sind, dann sage ich immer Wärmesell und alle schauen mich dann, was Wärmesell? Also, ich komme schon auf Wärmesell, aber das ist jetzt eine Kindheitserinnerung, die ich kann.
Aber das ist wirklich auch so individuell in dem Fall. Also, ich bin nicht irgendwie ein Geruchsdepp oder Analphabet oder was auch immer, sondern das ist sehr individuell, oder?
Definitiv. Also, wenn du mal einen Wein hast, gerade aus dem Boden, der vielleicht dann ein bisschen mehr getoastet worden ist, aus Barrik, hast du natürlich mehr, ich sage jetzt auch die Holznote oder das Tabaklastik und Schock, vielleicht fast schon ein bisschen schockimässig. Und wenn jetzt vielleicht, ich sage jetzt mal, deine Grossmutter früher nicht mehr Schockikuchen gebacken hat, dann ist das für dich das primär, das ist Schockiaromen. Kann für einen anderen aber dann vielleicht im ersten Moment nicht ganz so nachvollziehbar sein. Ja. Und das sind einfach wie gesagt, es gibt auch bei der Degustation kein richtig oder falsch. Also jeder hat eine andere Nase, hat einen anderen Gaumen. Ich kann sagen, okay, der Wein sollte ungefähr in die Richtung von Aromen gehen, aber wenn du sagst, der hat Jockey-Aromen, dann sage ich nicht, dass er falsch ist. Also das ist wichtig, dass man
aber
so
eben, du hast jetzt vorhin gesagt, eben, man muss die Nase wie trainieren. Also kann man denn das wirklich so trainieren? Also lernt ihr das auch so?
Definitiv. Also es gibt also die Aromakoffer. Das sind, gibt's verschiedene Grössen, bis zu 480 Gläschen, sage ich jetzt mal. Und in diesen Gläschen, das sind reine Extrakte von diesen Aromen drin. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Wie du mit Tomaten gesagt hast, im Winter sind die nicht, also es ist eigentlich, fast kein Geschmack, oder Erdbeere zum Teil. Wir sind immer durchgehend frische Erdbeere holen. Das ist natürlich nicht vergleichbar gewesen, wie die von Spanien vom Supermarkt bekommen hast. Und einfach das probieren, das ist einfach wirklich täglich immer das Schmecken. Also, manchmal ist es auch ungewohnt, weil du hast eigentlich das Erdbeere nicht so kennt wie in dem Extrakt, wo eigentlich wirklich die reine Aromatik vom Erdbeere ist.
Aber wenn du jetzt den Koffer ansprichst, dort ist es dann wie klar. Also, dort ist es dann das Aroma? Oder interpretiert das auch dort jeder noch ein bisschen anders?
Klar,
also
dort ist ein Interpretationsspielraum. Aber es ist schon
primär... Es ist komplex eigentlich.
Es ist sehr komplex, Wahnsinnig. Ja. Also ich habe total fast Luzern gemacht und wir haben 10 Wochen lang den Servicekurs gehabt. Da hast du jeden Tag 2 neue Gläschen bekommen.
Ja, Wahnsinn.
Und das hast du einfach so trainiert. Und ja, obwohl Alkohol drin ist, tust du dann täglich halt das auch mit dem Wein probieren.
Eben, jetzt gibt es ja da, es gibt ja auch immer so die wahnsinnig schönen Weinbewertungen, oder? Also eben, das ist, glaube ich, an dem Kurs auch so ein Thema gewesen. Du kannst so schön lesen, ganz toll.
Sicher, bitte
schön. Ja, komm.
Aber lachen mich nicht aus, gell? Darf ich ein bisschen spöttisch sein?
Sollen wir echt vielleicht noch anstoßen?
Das finde ich eine hervorragende Idee, Lena.
Zum Wohl. Böschli, Igor.
Igor, à la vie.
Prost, Gaston.
Elena. Prost. Wir haben hier 3 Weine auf dem Tisch übrigens. Ich lese nicht alle 3 Bewertungen vor, aber wir haben angefangen mit einem spanischen Wein. Und ich lese euch jetzt mal vor, wie ein Profi den Wein beschreibt. Dörrzwetschgen und Zimtkirschen in der fruchtbetonten Nase, begleitet von verführerischem Karamelltoasting und dezenter Kaffeenote. Samtiger Gaumenfluss mit großartiger Balance zwischen Gelee-artiger Extraktsüße und fleischiger Textur. Perfekt eingebundene Tannine. Hä?
Igor, was war es für ein Wein, den der Gaston vorgelesen hat?
Also, der vorgelesen hat, Signoro di Uscurita, wenn man richtig aussprechen tut. Spanisch ist nicht ganz meine Sprache, aber ich hoffe, ich habe es richtig vorgelesen. Ja, so ein Weinbeschreib, klar, er muss auch gut tönen, der Wein, das ist so. Und da geht es eigentlich vor allem, ich sage, ein Wein kann bis 400-500 verschiedene Aromen haben.
Nur, was, wie viel? Sag nochmal.
400-500 verschiedene Aromen.
Also, wenn man jetzt wo im Labor du jetzt könntest unterscheiden?
Nein, also ich jetzt nicht, aber ein Schäferhund vielleicht eher noch.
Okay. Aber also, wenn du in dem Labor auseinandernimmst. Ja. Aber was, jetzt wenn wir also, an dem schmücken, oder? 10
bis 20 würde jetzt gut gehen.
Wirklich?
Die würdest du finden?
Ja. Aber das ist auch wieder der tägliche Beruf, natürlich, wo du das auch wieder üben tust. Wir, im Team tun wir immer wieder neue Wein probieren. Dann, was meinst du dazu? Und dann tun wir das auch, auch auseinandernehmen. Ich sage jetzt mal, professionelle Degustationsnotizen machen wir jetzt täglich in dem Sinn. Also, wo wir wirklich dann den Wein nach Säure und Mittelkräftig noch alles auseinandernehmen in die verschiedenen Sparten. Aber einfach so, ich sage jetzt mal, die Primäraromen, die ein Wein mal hat, also, das sollte man 5 bis 10 ist ja kein Problem. Mhm. Also
aber wenn du jetzt...
Ganz nicht langsam arbeiten.
Wir haben, wir haben dir den jetzt eingeschenkt. Also, wenn ich jetzt zu dem schmücke. Ja. Also, dort zwetschgen, okay, die bräuchte ich jetzt noch her. Aber also die Zimtkirsche, wie schmeckt die Zimtkirsche? Ist das ein Mix? Also ist das ein Käse mit Zimt drüber? Oder wie?
Nein, das ist eine Käseart. Ganz klar. Zimtkirsche, es hat vielleicht, wenn es so ein Nelkartig etwas hat, also wenn man sich an die Weihnachtsgebäck vielleicht ein bisschen sich erinnert, dann hast du vielleicht eh meine, dass du den Nase schmückst, dass du vielleicht die Zimtkirsche hast. Also, ich sage jetzt viele Rotwein, wenn man Kirsche sagt, ist man eigentlich schon sehr gut dran. Oder Gassis zum Beispiel kann auch etwas sein, wo es so in die Richtung geht. Ich würde jetzt primär mal unterscheiden, sind es eher mal helle oder dunkle Beere, oder ist es eher so Erdbeerlastig, wo man dann vielleicht ein Pinot Noir hat. Jetzt bei Tempranillo haben wir eher ein bisschen dunklere Beere, so ein bisschen Gassis, Würze, Kirsch, Noten, leichte Pfeffernoten, die du vielleicht noch hast. Für mich hat das sicher auch noch so, ja, sag ich, Dörrfrüchte vielleicht auch noch ein bisschen. Wir haben jetzt zwar noch einen jungen Wein, aber die Spanischen, wenn sie in Barrique sind, haben sie noch das ganze, jetzt haben sie das Oxidative vielleicht noch dabei, wie es in Barrique.
Was heißt Oxidativ?
Oxidativ, ich sage eben, wenn es im Stahltank ausgebaut ist, ist das ein geschlossener Raum, sage ich jetzt mal, und keine Luft dran. Im Barrique hast du natürlich, obwohl es bis oben gefüllt sind, einen Verlust, sage ich jetzt mal, vom Wein, der das verdunsten tut. Es heißt zum Teil eben das Geschenk der Götter, also man gibt, das geht ja dann in den Himmel rauf, der verdunste Wein, darum sagt man das so schön. Aber das ist, das soll man dann auch wieder auffüllen, wenn er verdunstet ist, damit die Oxidation nicht stark ist.
Also Luftkontakt, mal, kann man sagen. Aber jetzt mal ehrlich, wenn man das jetzt eben so zulässt, wie du das vorgelesen hast, es klingt ja wahnsinnig schwul, ehrlich gesagt. Oder? Also, kannst du da dahinter stehen, zwischen das so, oder eben könnte man das ein bisschen vereinfachen, oder ist das einfach, dass es gut tönt?
Also die Gelee-artige Extraktsüße, die muss man dir also nachher schon noch ausdeutschen.
Wie ist mit Emotionen verbunden? Emotionen braucht man natürlich auch marketingtechnisch sicher auch. Aber es ist schon, dass man da versucht, so die Primäraromen rauszuziehen und natürlich den Wein verkauft ja auch Wein, also wir trinken ja nicht nur, muss es auch ein bisschen gut tönen.
Schaffen die mit dem Sitzkosten? Oder tust du da wirklich einfach am Wein, also kannst du an dem Wein schmecken und dann berechtigst du auch so einen Beschreib her?
Also sie werden sicher mal am Anfang mit so einem geschaffen haben. Irgendwann ist das natürlich prägt im Hirn. Und ich denke, jetzt gerade wenn unsere Einkäufer ins Bordeaux gehen, dann haben die pro Tag 200 Wein vor sich. Was? Und da hast du glaub, keine Zeit mehr, die ganze Zeit in den Sitzkosten gehen, das zu probieren.
Das muss laufen.
200 Wein tun das vielleicht sehr viel. Muss es aber auch so sagen, es sind 200 Wein an der Nase, aber nicht im Gaumen. Also das heisst, von diesen 200 Wein wird assoziiert auf 40 Wein. Und die 40 Wein werden dann degustiert und dann als sehr gut befunden. Weil wenn ein Wein schon in der Nase nicht stimmt, dann stimmt er meistens im Gaumen auch nicht. Also am Schluss ist dann der Gaumen nicht so stark überstrapaziert. Aber es ist trotzdem eine Herausforderung, wenn man da 2 Wochen lang jeden Tag 200 Wein degustiert. Muss man auch. Also es braucht ein bisschen Sport.
Ja, fast wie der Traumjob.
Also muss ich der Marathonläufer sein, definitiv.
Der Weinmarathonläufer, absoluter Traumjob. Oder? Ja. Kannst du sagen, hast du einen Lieblingswein?
Mein ganzes Team würde jetzt lachen, wenn ich sage, der Pomerosso ist ein Barbera aus dem Piemont. Ich sage mal, Nummer 1 in der Schweiz, der den Wein verkauft, aber das ist eigentlich nur der Grund, weil es mein Hochzeitswein war. Oh. Aber wenn du natürlich einen Kunden hast, dann suche ich das Geschenk Italien um die 50 Franken und du sagst, schau, der zweite Wein sage ich immer der Pomerosso und wenn du noch sagst, es ist dein Hochzeitswein, dann könnte es eigentlich fast
das nicht mehr anders. Das ist wieder das mit Emotionen, was du gesagt hast. Das ist der Wein, der so Emotionen halt auslöst, oder?
Genau.
Was auch soll. Was ist denn so speziell an dem Wein?
Was ich eben sehr spannend finde, wie gesagt, mein Kollegenkreis ist ja auch sehr wein-affin, aber nicht der von meiner Frau. Oder nein, ich habe keine gewisse Kollegen.
Prosecco.
Ja, kann auch schlimmer sein. Nein, es ist ein Wein, der eine gewisse Struktur hat. Also wenn wir von Struktur reden, haben wir dann die Tanninstruktur, wir haben die Säurestruktur, die eigentlich den Wein, sagen wir auch lagerfähig macht. Und wenn du gerade Wein-affine Kollegen hast, die, ich sage jetzt auch ein bisschen Bordeaux-lastig Wein trinken, vielleicht werden wir dann auch noch richtige Kollegen und trinken dann französischen Wein zusammen.
Sehen wir dann. Ich mache nicht mit beim Bordeaux.
Komm jetzt.
Nein.
Was eben schön ist, der Wein hat die gewisse Struktur, was eigentlich ein klassischer Bordeaux zum Beispiel hat, aber er hat auch so ein bisschen das Schmelzige, ein bisschen das Süßliche, ein bisschen das Fruchtige, wo jetzt, sage jetzt mal jemand, der jetzt nicht so wein-affin ist, auch mit dem Wein etwas anfangen kann. Und ich sage jetzt gerade an einer Hochzeitsgesellschaft hast du 70, 80, 90 Leute, die nicht alle den gleichen Weingeschmack haben und darum ist es eigentlich so ein guter Mittelsprinter, sage jetzt mal, von der Wein her, wo du eigentlich so ein bisschen, jeden kannst ein bisschen abholen mit dem.
Okay, jetzt müsstest du nur das Geheimnis lüften, was schlimmer ist als Prosecco.
Es gibt so gewisse, ich sage jetzt mal, Gavas ist eigentlich sehr, sehr qualitativ, aber ich sage jetzt mal, auch ich in der Jugend habe mal mit Freschne angefangen.
Nein.
Und ich denke, das ist schon recht. Also ich kenne jetzt niemanden, der nicht so angefangen hat, aber vielleicht ist das nach deiner Zeit,
wo
das
erst
in worden ist. Aber ich sage jetzt, es gibt, ja, also einfach, ich sage jetzt mal, vor allem so, wenn es jetzt aus günstiger
Trauben hergestellt
worden ist und süffig und dann ja. Vielleicht noch ein bisschen so leicht aufzuckert ist. Das spricht klar die Jugend an, aber ist jetzt für mich jetzt nicht jetzt irgendwie qualitativ etwas Hochwertiges.
Aber darf ich ganz schnell reingrätschen? Entschuldigung, jetzt sagst du Frégenet und Zeug und Sachen und es gibt ja Champagner, da wissen wir, das Steuer, oder? Genau. Darum für die Jungen an. Ich habe eine 20-jährige Tochter. Das ist natürlich auch das Frégenet-Zeug. Wieso denn nicht ein Cremant? Die sind nicht teuer und das sind ja eigentlich Champagner.
Erklärt mir schnell, was ist ein Cremant?
Das kann der Igor besser als
ich. Ich kenne nur Cremant-Schocke.
Gut, ich könnte zuerst hören, was du dazu meinst.
Nein, das kommt also, besser, wenn es
du erklärst. Da gehen wir vor allem auf die Herstellung drauf an. Das heisst, du hast eigentlich einen klassischen Wein, der die erste Gärung macht, also einen Grundwein. Und du hast dann die zweite Gärung in der Flasche mit der Hefe. Das heisst, du hast den Grundwein, den du in der Flasche abfüllen tust. Du hast Hefe beilegen und die tut eigentlich weiterhin noch den Zucker in Alkohol umwandeln unter Druck. Also es entsteht eigentlich eine sogenannte natürliche Kohlensäure durch das. Und gut, wir können jetzt 3 Stunden über den Herstellungsverfahren reden, aber das ist eigentlich so das Grund, wo man nachher eigentlich die zweite Flaschengärung hat. Und das sind wie zum Beispiel wie Cremons, Gavas, Franciacorta, wo wir haben, wie das hergestellt worden sind. Jetzt im Vergleich zum Prosecco ist eigentlich, das wird eigentlich im Stahltank gemacht. Auch die zwei im Stahltank. Da hast du natürlich viel mehr Volumen. Das ganze Prozedere ist, kann man ein bisschen günstiger machen. Darum sind meistens Prosecco günstiger. Obwohl, es gibt Cremo. Also ich sage, ein Prosecco kann auch 20 Franken ohne Probleme kosten. Ein Cremo kann, wir haben super Cremos für 17 bis 19 Franken.
Ja.
Und das Problem ist einfach, Prosecco tönt halt gut. Und Cremo kennen die meisten Leute noch nicht so.
Das ist so, ja.
Klar, wir sind ja für das auch da, dass wenn einmal ein Kunde kommt, dass wir ihn so können überraschen können. Ich sage vielleicht, der Prosecco ist ein bisschen, vielleicht letztendlich ein bisschen süßer als Cremo. Cremo sind ein bisschen trockniger. Trinke ich dann meistens wieder gerne, ich sage jetzt mal, die Ü30 Leute, die dann langsam auf den Cremo umsteigen. Aber ein 20-Jähriger, ja,
ich bin gerne auf den Ü30.
Danke, Elena.
Also ich sage so, die meisten Ü40 gehen dann auf den Cremo über, wo dann natürlich das Süßliche natürlich im Prosecco schon mehr hat, wo dann mehr die Jugendlichen wieder anspricht.
Ja. Aber wie erlebst denn du das jetzt? Du bist ja eben täglicher Business dort. Eben ist das schon so, darum habe ich vorher so nochmal nachgefragt, was ist denn schlimmer wie der Prosecco? Eben die Frauen werden ja manchmal so ein bisschen in der Ecke reingedrängt. Mhm. Eben so ein bisschen Rosensüpfle und ein bisschen Prosecco-Party und irgendwie ein bisschen so. Es gibt aber sehr viele Frauen, die sehr gerne guten Wein haben. Also wie ist denn das im Verkauf? Ist es schon eher, eben der Mann kommt vielleicht mit der Frau und sagt, dann probiere mal ein bisschen das? Oder eben erlebst du das so, dass die Frauen wirklich eher halt einfach so ein bisschen eben so ein bisschen, das ist ein Frauen... Oder man sagt doch auch, das ist so ein Frauenwein.
Definitiv. Also ich sage jetzt auch, wenn wir im Rotwein sind, ist es Primitivo zum Beispiel.
Ja.
So. Also ich muss jetzt noch ganz klar sagen, als Prosecco gibt es erstklassige Prosecco.
Ja, eben,
also,
ich finde auch. Ich
sage, die kosten auch schon 30, 40 Franken.
Ja.
Man darf jetzt auch den Prosecco allgemein nicht schlecht reden. Es ist halt immer so halt ein Image, das es dann gibt. Und ein Image wegbringen, ein Image bekommen geht schnell, ein Image wegbringen wird schwierig.
Aber das Image entsteht ja auch nicht einfach so. Ich muss jetzt wirklich als Verteidiger von der französischen Wein- und Trinkkultur
mich da
mal einfach reingrätschen. Es sind einfach wirklich, sorry, bei Sachen wie, es sind einfach die geilsten, Entschuldigung, die besten, die wunderbarsten.
Aber warte jetzt schnell.
Natürlich, ich bin Partei, oder?
Du kannst nachher kommen mit deinen Franzosen, aber wir sind immer noch bei den Frauen gewesen. Ja. Ist das dann
es
so?
Es gibt auch französische Frauen.
Ja, nein, du sagst. Ist das wirklich so, dass Frauen eben, dass es eher so ist, dass Frauen eben so ein bisschen Frauen wie bevorzugen? Erlebst du das im täglichen Verkauf?
Gut, was ist im Frauenwein? Also ich kenne Frauen, die trinken ausschließlich Bordeaux und ich kenne Männer, die trinken ausschließlich Primitivo zum Beispiel.
Mhm. Also, ja, aber eben so das Klischee, so ein bisschen das Süffliche, eben, das ist im Frauenwein, ja, so ein bisschen etwas leicht, also eben vielleicht ein bisschen Rosé. Oder
ich denke, das sind wir jetzt auf dem Marketing-Trip. Wenn wir jetzt schauen, wie viel Werbung siehst du über Prosecco, da begegnen dir jeden Tag viel Werbung. Wenn du über Chemo schaust, ich kann mich nicht erinnern, wenn ich die letzte Chemo-Werbung gesehen habe. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Marketing, das man hat. Das Gleiche ist mit Fresnay zum Beispiel. Also oder Moisando, das sind riesige Konzerne hindurch, die viel Werbung machen, die extrem viel von dem Verkaufspreis in das Marketingbudget gehen. Und das ist sicher ein Punkt. Das andere ist natürlich, man tut sich an einen gewissen Markt tut man sich anpassen. Oder? Wenn jetzt momentan, ich sage jetzt mal, süffige, süssliche Weine sind, passt sich der Markt an das an. Ich denke, früher vor 30 Jahren haben ausschließlich auch Männer Wein gekauft. Also es war Männersache.
Ja, das stimmt. Ja.
Also der Mann ist im Keller oben den Wein geholt. Ja. Und heutzutage merken wir haben auch vor 2-3 Jahren haben wir mit Kursen angefangen von Frauen für Frauen. Das heisst, da haben die Weinberaterinnen von unseren Läden den Kurs durchgeführt. Das war ein schöner Abend für uns Männer gewesen. Wir haben mal frei gehabt. aber da sind wir recht überrannt worden. Und ich denke, das war schon ein Bedürfnis gewesen. Wenn man heute noch die MeToo-Bewegung anschaut, die Eigenständigkeit der Frauen. Ich sehe es auch immer mehr, wir haben immer mehr weibliche Kundschaft,
die
alleine kauft. Ja. Ich weiss nicht, vielleicht haben die Frauen heute auch mehr die Hosen an und das Budget. Und wie ist auch ein Budgetfrage?
Aber dann kaufen sie nicht nur irgendwie ein bisschen süffiger Rosé und Weissen und Prosecco?
Nein, definitiv nicht. Nein. Also ich sage, es ist vielleicht auch so ein Einstieg. Also ich sage es mal, es gibt so gewisse Marken. Ich sage mal, wenn mit 14 rauchst du vielleicht mal die erste Zigarette.
Und so früh?
Ja, das ist jetzt also.
Wow. Ja, der 15, ich sage jetzt mal. Ich sage vielleicht
18
jünger oder 18. Aber da kommt meistens ein Cowboy in Sinn, sage ich jetzt mal, oder? Mit der ersten Zigarette. Mhm. Und das ist halt so ein Image, wo du hast, du fängst mit etwas an. Ich sage jetzt auch, dass so häufige wie auch kein schlechter Einstieg sind. Ich merke es aber auch, gerade jetzt in meinem Kollegenkreis, bei mir ist mit 20 das schon sehr stark gewesen, dass ich mich auf strukturierte Wein, sage ich mal, eingeschossen habe.
Also darum Passion hast du ja den Job, den du heute hast, oder?
Genau. Ich habe jetzt Kollegen, also ich kann sagen, ich bin so Mitte 80er Jahre geboren, wo jetzt langsam auf diese Linie kommen. Nur, ich habe jetzt meine 800-900 Flaschen im Keller und sie wollen jetzt immer zu mir trinken kommen und sie müssen den Keller erst aufbauen.
Also ist der im Büro, im Geschäft oder daheim?
Elena, komm, wir lassen uns einladen mal, gell?
Wir sind ja
da... Ich habe gesagt, Weinfreundschaft könnte noch entstehen.
Wir haben jetzt über die Rioja schon geredet. Das ist ein Teil eben von dieser Tastingbox Europe Gold Edition, wo man bei euch eben kaufen kann. Die kostet im Originalpreis 163 Franken und kann man jetzt eben haben zum Degustationspreis für 190 Franken. Wir kommen nachher gerade nochmal auf die zurück. Wir verlosen nämlich auch noch 3 so Boxen. Wir haben das Glück, dass wir 3 so Boxen dürfen verlosen. Ich habe dir gesagt, du darfst nachher noch mit deinem französischen Wein kommen. Was hast du noch wollen sagen über deinen französischen Wein?
Da muss ich mich jetzt da nicht so ein bisschen in die Ecke reinstellen. Wir haben jetzt da wirklich 3 von diesen Weinen aus dieser Tastingbox haben wir auf dem Tisch. Wir haben sie aufgemacht. Wir haben sie
jetzt übergehst du das einfach?
Nein,
du
hast dich ich komme drauf.
Okay, gut.
Wir haben den Rioja probiert. Das ist Sempa. Oi. Ich trinke fast nie spanische Wein. Ui, Sempa. Sempa.
Dann ich Sempa, hä? Man hört da den.
Sempa, ui. Und dann habe ich den Italiener, der in dieser Tastingbox auch noch drin ist, probiert. Sempa. Aber ich muss wirklich sagen, da, der, und das soll jetzt nicht als Werbespot herkommen, ich habe den mit Abstand am liebsten.
Der Französisch?
Ja, unbedingt.
Ja.
Vielleicht bin ich halt einfach ein Weinbanause, der gerne sich mal ein Glas, 2, 3 gönnt, nicht wahr? Aber wie würdest du den charakterisieren, den Château Bartesse au Médoc? Ist ein Médoc, oder?
Was genau.
Kommt aus dem Bordeaux-Gebiet.
Ja, tell was jetzt auch noch sehr spannend ist, also wenn wir jetzt ein bisschen aufs Linkufer gehen, also das heisst au Médoc, das ist dann richtig mehr Atlantikseite, wenn man das Bordeaux anschaut. Da haben wir dann eigentlich ausschließlich mehr Kieslagen, viel gabenelastige Wein. Es ist eigentlich vom Weingut vom Château de Malaquais, heisst das Weingut selber, wo sie den für uns abfüllen tun. Und was eben da noch speziell ist, der hat zum Beispiel 66% Merlot. Also wenn wir mal kurz aufs Board eingehen, wir haben eigentlich vier Haupttraubensorten. Wir haben Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot. Und eigentlich haben wir am linken Ufer, also im Aubenetokibir, ausschließlich höhere Cabernet-Anteil. Was aber da spannend ist, dass wir da mehr Merlot-Anteil haben. Also was eigentlich das, was wir mehr auf der anderen Seite haben vom Bordeaux. Und ich denke, ja, wenn du vielleicht gerade einen Pomerol oder einen Saint-Emilion-Trinker bist. Oh,
Saint-Emilion sind genial. Habe ich halt gedacht.
Du hast gerade schon gesehen, wie dich nicht strahlt.
Also wir schauen, dass wir die Flaschen heben können.
Das habe ich wirklich wahnsinnig gerne.
Und eben, weil er noch einen höheren Merlot-Anteil hat, gemundet er dir noch ein bisschen schöner. Ist jetzt ein Wein, ich sage jetzt, sind wir jetzt gerade bei 2014, ja. Und bei 2014, der ist ja schon 6 Jahre gesagt, hat schon eine leichte Reifephase gemacht, kommt jetzt langsam wieder von der reduktiven Phase in die Fruchtphase rein. Also es gibt so, wie wir haben mal ein schlechtes Jahr und ein gutes Jahr, und das hat wie auch.
Also das hast du schön gesagt, ja.
Ja, sag nicht.
Oder ja, die Jahrzehnte, je nachdem. bei Wein sind es immer so, beim Bordeaux sind es 2-3 Jahre, wo sie in der reduktiven Phase sind, kommen sie in die Fruchtphase rauf und jetzt kommt langsam wieder die Fruchtphase rein. Und das ist etwas, wo man ungeniert dann noch 2 Jahre lagern können. Dann wären wir aber dann langsam wieder bei deinen nassen Socken. Ah, wenn du sehr noch ein lagern tust, wo du dann langsam die Aromatik wieder
rüberkommt. Also 10 Jahre wirst du dann noch in den Keller?
Definitiv.
Ja, was? Also 2030 könnte man den noch
trinken. Die Experten sagen jetzt bis 2032. Ich sage immer, also bis 2030 sollte er eigentlich ohne Probleme. Kommt halt davon, wie du den Wein gerne hast. Wenn du gerne Säure betont und viel Tonin hast und viel Frucht, dann musst du ihn jung trinken. Und wenn du mit mir trinken willst, musst du noch 5 Jahre warten.
Das halten wir raus.
Ja, ich glaube, das liegt
in. Sehen wir dann.
Wie dünnt ihr dann die Tastingboxen zusammenstellen? Also es ist ein super Konzept, oder? Man kann alles ausprobieren. Es ist zu einem sensationellen Preis, kann man sagen, zu so einem Aktionspreis. Man kann es durchprobieren. Eben, der Frau schmeckt vielleicht den besser, mal vielleicht den besser oder was auch immer. Wie tun ihr die zusammenstellen? Tun ihr da alles ein bisschen berücksichtigen?
Ja, wir sehen natürlich schon umsatzmäßig, was natürlich auch gut läuft. Und da versuchen wir ein bisschen alle Geschmäcker zu finden in so einer Tastingbox. Also es ist so die Erfahrung, man kann auch bei uns jeden Tag 20 bis 30 Wein mindestens probieren vor Ort. Ich sage jetzt, vor Ort ist man vielleicht emotional wieder ein bisschen anders drauf, wie man im Büro ist oder zuhause. Und da werden wir keine Möglichkeit geben, dass man die Tastingbox gut zuhause probieren kann. Es ist so, ich sage, wir haben jetzt der erste war ein Rioja gewesen. Ist jetzt aber eher ein fruchtigerer Rioja. Also hinten ist Anna Martin, wo super Weingut hat in Ribera del Duero, also in Astrales zum Beispiel, wo sie haben. Ich sage, Rioja sind im Vergleich zum Ribera eher ein erdiger, obwohl das ist jetzt ein Rioja, der wieder ein fruchtiger ist. Also er ist ein bisschen zwischendurch. Zwischen einem Ribera und einem klassischen Rioja. Der Bordeaux.
Aber schon, also wenn ich ihn so schmecke, jetzt an dem, er ist mehr erdig, finde ich. Oder ja, ist das jetzt aber, meine Interpretation?
Ich sage jetzt, für einen Rioja ist er irgendwie ein bisschen fruchtiger. Ein klassischer Rioja, der ist richtig erdig. Die haben viel nasse Socken, nehme ich jetzt an, dort unten.
Hört mal deine nassen Socken.
Ja, du hast es nicht geschmeckt. Ich bringe dir mal so eine. Igor, bring dir mal so eine Dose.
Beim Bordeaux tun wir eher die Kunden ein ansprechen, die sagen, jetzt noch etwas klassischer wollen, ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Tonin. Also Tonin ist genau das, was man eigentlich auf der Zunge spürt, das ausdrücken tut. Und der dritte Wein, wenn wir gerade die Überleitung zum dritten Wein machen, dann haben wir, oder noch nicht, willst du nicht probieren?
Ich habe schon.
Ja, schon. Das ist nicht so dein Wein.
Du doch mal vorstellen.
Also genau. Ist aus dem Chianti-Gebiet, also genau aus dem Rufina-Gebiet. Das ist eigentlich einer der hochkarätigsten Chianti-Gebiete von diesen 7, die es gibt. Und Renzo Masi, ich habe ihn persönlich auch schon kennenlernen. Ich bin vor 8 Jahren persönlich im Wein gut gewesen. Lustiger Typ, sagen wir jetzt mal. Da gibt es ein paar Anekdoten, die man tagelang erzählen könnte. Aber er macht sehr klassische Weine auch. Aber was er da jetzt einen Wein gemacht hat, ist jetzt eigentlich kein Sangiovese in dem Sinne, wie man es kennt vom Chianti-Gebiet. Also damit ein Wein darf Chianti heissen, muss er eigentlich 80% Sangiovese haben. Aber es steht eigentlich nur Rosso di Gol di Toscana, also eigentlich ein Überbegriff, also er darf nicht Chianti draufschreiben, weil er Cabernet Sauvignon, Merlot und Shiraz drin hat. Also eigentlich internationale Trauben, eher ein auf der fruchtigen Seite gemacht. Sollte dir eigentlich schon passen, weil er wieder Cabernet und Merlot drin hat, aber es ist natürlich, das Terroir ist ganz anders, was wir dort haben. Also im Boden haben wir ganz anderes Terroir, wenn man vom Terroir redet, wir haben andere Bodenbeschaffenheit, wir haben ein anderes Klima. Ich sage, die Vinifikation ist sicher auch anders. Von dem her ist es sicher ein bisschen fruchtiger
gemacht. Aber sagst du jetzt, das sind ja eigentlich ähnliche Traubenzusammensetzungen von dem Bordeaux, den ich so wirklich, ich finde ihn wirklich super. Ganz ähnlich wie jetzt der Chianti, den du jetzt gerade darüber geredet hast.
Genau.
Und der grosse Unterschied ist wirklich tatsächlich die Region.
Definitiv. Schön, wenn ich dir sage, du einen Schweizer definieren. Da hast du 8 Millionen verschiedene Möglichkeiten, um einen Schweizer definieren. Ja. Und so ist es auch beim Wein. Also da könnte sogar, also im Bordeaux selber, ich bin 2019, also letztes Jahr bin ich im Bordeaux gewesen, für 4 Tage, da hast du innerhalb von 100 Metern 2 komplett verschiedene Weine. Mhm. Und das sind ganz viele Aspekte, die reinfließen, wie man einen Wein beeinflussen kann.
Mhm. Aber schau jetzt ganz noch, ich weiss, warum du auf den...
Sag mal. Ich finde, das ist einfach ein Traum.
Ja.
Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin.
Also das heisst jetzt, nein, es ist nicht meins. Aber schau jetzt, warum ist es so, dass du den so wahnsinnig bevorzugst?
Ich gebe es zu, es ist auch Psychologie.
Eben, jetzt schau mal die Etiketten an.
Also die Bordeaux-Etiketten ist ganz klassisch.
Eben, ist ganz klassisch. Genau,
Chateau,
so wie man es kennt.
Ganz simpel,
oder?
Mit einer schönen Schrift. Und der Italiener kommt.
Oder gehörst du eher zu der älteren Generation? Weil die meisten sagen, die Etiketten sind beider.
Ja,
aber ich jetzt alle Landschaft anschaue.
Beider und klassisch. Ich muss mich dann da ganz extrem wehren für die Klassik. Weil Klassik vergeht ja nicht.
Und die andere Etikette eben ist so silbrig gezeichnet und die Bini und so.
Ist ein bisschen moderner.
Darum, du wirst automatisch sowieso schon den auslesen.
Ich gebe es ja zu. Es hat sicher auch psychologische Faktoren, natürlich.
Ja. Über das müssen wir dann auch mal noch reden.
Das sind wir dann wieder beim Marketing.
Genau, also genau das ist dann auch noch ein grosses Thema. Welches schmeckt dir jetzt am besten von diesen drei?
Ich muss sagen, ich bin auch so ein bisschen auf seiner Seite. Aber das ist nur, weil ich... ich sage jetzt mal, wenn ich meine App anschaue von meinem Weinkeller, kann ich glaube etwa 53% Bordeaux daheim. Also ich bin natürlich auch auf der klassischen Schiene. Ich verachte aber nicht so stark wie er die anderen Weine. Also ich bin ein ganz grosser Fan. Er ist für mich natürlich eher ein Wein mal zum etwas Dicker, die Fiorentina. Wenn man da schön das auf dem Grill tut, dann ist für mich ein Bordeaux dann wieder zu klassisch. Also bei mir kommt es stark darauf an, was ich dazu koche. Mhm. Also dann, also ich sage jetzt einmal, ich habe auch Primitivo im Keller. Also da bin ich ganz ehrlich. Das ist nichts Schlechtes. Aber zum Beispiel, wenn man etwas Asiatisches macht, wo du wieder viel Schärfe hast, dann brauchst du wieder etwas, was süßlich ist. Weil das die Süße wieder aufheben. Also da kommt es ganz stark darauf an, natürlich die Kombination mit dem Messer.
Also ein bisschen verteidigen muss ich mich schon. Es wäre ja dumm, wenn du im Piemont bist, einen Bordeaux bestellst. Das ist ja birrenweich.
Jetzt weißt du, welchen Wein im Piemont nächstes Mal trinken musst.
Ja.
Also gut, aber man kann auf jeden Fall, alle, die uns zuhören, man kann die Tastingbox Europe Gold Edition, die kann man bei euch bestellen. Selbstverständlich kann man sie auch eben bei euch holen und kann sich selber überzeugen. Ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen lustig gemacht eben über die drei verschiedenen Regionen und über die drei verschiedenen Weine. Und wir haben es ja ganz am Anfang eben erwähnt, wir verlosen auch noch 3 so Packages, also 3-mal so eine Tastingbox Europe Gold Edition. Die kostet eben im Originalpreis 163 Franken und man kommt sie jetzt eben bei euch über in dem Aktionspreis, in dem Probierpackage für 119 Franken. Und eben, man kann sie jetzt gewinnen. Es ist ganz einfach. Man muss nur ein Mail schreiben auf weinfach@mövenpick-wein.ch. weinfach@mövenpick-wein.ch. Und mehr natürlich eben auch über die Taste-and-Learn-Schulungen, die eben der Gastog war, die ihr auch anbietet, reden wir dann das nächste Mal. Und es hat mir sehr Spass gemacht, die Herren, mit euch über Wein zu philosophieren. Ich würde sagen, nochmal Prost, mal. Oder?
Gleichfalls, die Dame.
Tschüss. Auf die nächste Ausgabe. Merci. Tschüss. Gern.
Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein. Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns auf das nächste Mal. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.